heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe immer sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Das ist mittlerweile ein großer Schwerpunkt meiner Arbeit geworden, natürlich auch mit Performance-Elementen. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder mich auch live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort hast du auch die Möglichkeit, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Und ja, ich freue mich sehr, wenn du dich für meine Arbeit interessierst, als Sopranistin, als Podcasterin, als Autorin und was ich sonst so mache. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Was mir immer ein großes Anliegen ist, und ich stelle auch immer wieder fest, dass sowohl quasi die Kolleginnen aus unserer neuen Musikbubble ganz happy sind und sagen, ach, jetzt habe ich die Person mal besser oder anders kennengelernt. Aber es ist ja tatsächlich auch so, dass ich HörerInnen habe, die gar nicht aus unserer neuen Musikszene sind und die tatsächlich über diesen, ich nenne es mal so ein bisschen diesen menschlichen Zugang, tatsächlich dann mir auch schon geschrieben haben, du, jetzt habe ich mir doch mal ein Konzert von dem Komponisten XY angehört. Also von daher bestärkt mich das immer wieder, hier weiterzumachen, weil es mir ja auch so wichtig ist, diese großartige Musik, die wir machen, die sich ja auch so genial entfaltet hat. Also die ist ja auch sehr, sehr vielseitig geworden, die den Menschen nahezubringen und dass wir eben nicht in der Bubble sind und dass wir nicht in irgendeinem Elfenbeinturm hocken und so weiter und so fort. Also von daher freue ich mich sehr. Ich bin immer glücklich, wenn ihr mir schreibt. Und ja, ich erhalte auch zahlreiche E-Mails oder über Messenger. Und das tut mir immer wieder gut. Also wie gesagt, auch an den Punkten, wo ich manchmal denke, mache ich das jetzt hier überhaupt weiter? Genau. Dann ist es so, ich bin glückliche Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und ja, auch da immer wieder mein Hinweis, schaut euch diese Zeitung an. Sie ist wirklich sehr wichtig, sehr informativ. Ihr seid über alles, was sich so in Deutschland tut, was aufgeführt wird, was aber auch musikpolitisch passiert, wirklich sehr, sehr gut informiert. Also meine wärmste Empfehlung, die NMZ. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit der Komponistin und Pianistin Dorothee Hardenbruch. Und Dorothee hat eine Besonderheit neben ihrem wunderbaren Klavierspiel, dass sie sich für Kino und für Stummfilm interessiert und auch schon seit vielen, vielen Jahren in diesem Bereich tätig ist, also Musik erschafft für Stummfilme. Sie hat auch gerade ein ganz spannendes Rechercheprojekt über Stummfilm in NRW abgeschlossen. Aber all das erfahrt ihr jetzt gleich in dieser Folge mit Dorothee Hardenbruch. Hallo liebe Dorothee Hardenbruch. Ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
Ja, hallo Irene. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich finde es total super. Du bist jetzt zu mir nach Düsseldorf gekommen, aus dem bösen Köln, gell?
Mhm, richtig.
Wie bist du überhaupt zur neuen experimentellen Musik gekommen?
Ja, ich glaube, ich bin dazu gekommen zur neuen Musik, dadurch, dass ich schon immer von klein auf sehr, sehr neugierig war. Ich bin eine sehr neugierige Person und möchte immer gerne wissen, wie es weitergeht. Und wenn man als Kind Klavier lernt, ich bin ja Pianistin, dann hat man so das Gefühl, die Musik fängt an mit Bach und hört bei Debussy auf, vielleicht noch Schönberg. Und ich habe damals schon gedacht, irgendwie kann das nicht stimmen, da muss es doch noch mehr geben. Und habe schon ganz früh angefangen, mit Schulkameraden und Schulkameradinnen zu improvisieren, frei zu improvisieren und einfach mit Klängen, mit Instrumenten Dinge auszuprobieren. Und das hat mich eigentlich die ganze Zeit begleitet, auch im Studium. Ich habe immer geschaut, was kann ich Neues lernen. Dann gab es irgendwann die Stockhausen-Kurse in Kürten. Da war ich bei den ersten Stockhausen-Kursen dabei und habe den Paulo Alvarez kennengelernt, der auch eine ganz tolle Art und Weise hatte, Improvisation zu unterrichten. Durfte dann auch in der Musikhochschule in Wuppertal 4 Jahre lang einen Improvisationskurs leiten und habe immer sehr viel neue Musik gemacht, kennengelernt. Ja, und das sind so meine Wurzeln.
Und was macht für dich gute, neue, experimentelle Musik aus?
Ja, also ich glaube, gute, experimentelle Musik ist so wie jede gute Musik, die stimmt in sich. Und die Komponisten oder die Komponistinnen möchten wirklich etwas erzählen und geben vielleicht auch wirklich etwas von sich preis. Ich glaube, gute Musik, die möchte immer etwas zeigen und ist ehrlich und möchte vielleicht gar nicht unbedingt so viel Applaus haben, sondern möchte vielleicht mehr in Austausch treten.
Mhm. Und wenn du jetzt mit Komponistinnen gearbeitet hast, was schätzt du besonders an diesen?
Ich finde es natürlich immer toll, wenn ich ganz neue Denkweisen und Klangvorstellungen kennenlernen kann und neue Dinge lernen kann. Dann auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch, wenn es ein bisschen Freiraum gibt, entweder durch meine Interpretation oder tatsächlich auch in der Zusammenarbeit mit eigenen Ideen, dann das Werk, was aufgeführt wird, auch noch zu formen.
Und wie war das so bei dir? Wie gehen so deine Family, Freunde und so damit um, dass du vielleicht manchmal ein bisschen schräge Musik machst?
Ja, genau. Also nicht alle von meinen Freunden sind neue Musikfans. Ich kenne natürlich viele, die die gleiche Musik mögen wie ich. Aber ich freue mich immer ganz besonders, wenn die Freunde, die eigentlich nie in ein neues Musikkonzert gehen würden, dann doch aus Neugier kommen und mir auch ganz oft tolle Impulse geben, weil die ganz unvoreingenommen die Musik hören und manchmal andere Aspekte wichtig finden als jemand, der vielleicht sehr gebildet ist in dem Bereich und schon ganz viele Vorstellungen hat, wie neue Musik auch zu klingen hat.
Ja, da schließen wir auch gleich an die nächste Frage an, weil ich ja schon den Eindruck habe, und ich weiß nicht, wie du das siehst, dass es ja durchaus auch noch viele Vorurteile gegenüber der neuen Musik gibt oder Ablehnung. Und die Frage ist eben, was können wir tun, dass sich das ändert? Oder was tust du oder was wünschst du dir da?
Also ich versuche bei meinen Konzerten immer ganz ehrlich zu sein und auch mit Spaß zu spielen. Ich glaube, dass sich das ganz stark überträgt. Dass wenn man selber begeistert ist von einer Musik und das wirklich für sich selber und für den Moment macht, dass das auch beim Publikum ankommt, ohne dass die unbedingt sagen müssen, das ist jetzt meine Lieblingsmusik oder ich finde die Musik ganz toll. Aber ich glaube, sie merken die Begeisterung und die Ehrlichkeit, die dahinter steckt.
Ich kann mich ja auch noch an ein Projekt erinnern, was wir zusammen gemacht haben, was gar nicht so lange her ist,
ja.
Nämlich den Kagel, also Ludwig van. Und das haben wir im Domforum in Köln gemacht. Und das ist ja auch eben Maurizio Kagel, ein zeitgenössischer Komponist. Und er hat ja ein Zimmer tatsächlich mit lauter Beethoven-Noten beklebt, also den Tisch und die Stühle. Also muss man sich mal im Internet angucken, sieht richtig cool aus. Und das dann wiederum quasi abfotografiert und das ist dann das Notenmaterial, was wir bekommen haben, um daraus wieder ja ein neues Arrangement-Umgang zu schaffen. Und das war ja dann so eine Mischung aus diesem Kagel, unserem Arrangement, aus auch modernen Ideen oder Improvisation und dann tatsächlich dem echten Beethoven. Und wir haben ja die Erfahrung gemacht, ich meine, ich habe das Konzert in so schöner Erinnerung, weil es war gut besucht und die sind ja richtig gut mitgegangen. Und ich hatte auch den Eindruck, das ist so ein Projekt, wo vielleicht wirklich dieses auch Vermittelnde, obwohl ich gar nicht immer vermittelt sein möchte, total gelungen war, ne? Weil die Leute waren einfach richtig gut drauf. Es gab auch Momente, wo man lachen konnte, dann war es auch wieder ganz ernst und tief. Und ja, da haben wir ja viel überlegt, ob das nicht auch so ein Projekt ist, was öffnend ist und vielleicht einem auch den Zugang ermöglichen kann.
Genau, also das hatte ich auch den Eindruck, es gab so ganz unterschiedliche Publikumsgruppen. Die einen sind gekommen, weil sie Beethoven verehrt haben und einfach interessant fanden, was man damit noch alles machen kann mit dieser Sprache von Musik. Dann gab es Kagel-Fans, die sind ganz klar in ein Kagel-Konzert gekommen, vielleicht auch, weil der natürlich in Köln ganz präsent ist und weil einige ihn sogar vielleicht gekannt haben. Und dann gab es auch noch den anderen Aspekt, dass manche Lust hatten zu sehen, was man eigentlich aus Bildern für Musik machen kann, die vielleicht gar nicht mal so von der Musik kamen, sondern von dem Aspekt, da gibt es Fotos oder es gibt eben, es ist ja fast Architektur, es gibt ein Zimmer voll mit Noten, und das wird fotografiert und wie soll daraus Musik passieren? Und deshalb hatten wir da auch so ein offenes Publikum und ganz tolle Gespräche auch im Anschluss, die mir sehr viel Spaß gemacht haben.
Ja, mir hat es auch total Spaß gemacht. Wir wollen es ja auch nochmal machen.
Ja, unbedingt.
Genau, jetzt hast du noch so eine ganz große Besonderheit, neben der Tatsache, dass du eben auch eine fantastische Pianistin bist, eben Franz Beethoven spielen und die neuen verrückten Sachen. Aber du bist ja auch ganz groß im Bereich Stummfilm. Wie kommt man da überhaupt dazu und was heißt das genau?
Ja, zum Stummfilm kommt man vielleicht dann, wenn man, wie ich, das Kino total liebt. Also nicht nur Filme, sondern auch den Kinosaal habe ich schon immer sehr geliebt. Und ganz früh schon die Idee gehabt, man müsste doch ein Konzert, also damals dachte ich an ein klassisches Konzert, im Kinosaal spielen, weil es doch auch da immer eine Bühne gibt.
Das stimmt, ja.
Und ganz tolle Lichtmöglichkeiten. Und ich finde, Menschen, die ins Kino gehen, die haben eine ganz andere Einstellung zu dem, was sie gleich erleben, weil sie sich anonymer fühlen. Es ist ja dunkel. Und man ist erstmal mit seinen Emotionen mehr bei sich und trotzdem kann man die teilen. Das ist so, also Kinosaal ist ein ganz spezieller Raum und ich fand den immer sehr inspirierend für Musik. Da sind wir schon dann ganz nah in der Stummfilmmusik. Und ich interessiere mich wahnsinnig für die 20er Jahre, weil das eine Zeit war, wo ganz viele Erfindungen passiert sind, ganz bahnbrechende Dinge, viele Dinge, die für die Menschen ganz neu waren, die es vorher noch nie gegeben hat und die mussten lernen, damit umzugehen. Und wenn ich so gucke, wie wir heute leben in den 2020er Jahren und was wir alles erlebt haben in den letzten Jahren auch an Dingen, die es vorher so noch nicht gab, da sehe ich viele Parallelen und finde es wahnsinnig spannend, da zu gucken, welche Künstler haben damals gelebt, wie sind die mit den ganzen neuen Dingen umgegangen, welche Freiheiten gab es plötzlich, auch ganz aktuelles Thema mit Geschlechteridentität ist damals auch gewesen. Neue Mode, neue Möglichkeiten für die Frauen. Heute haben wir ganz ähnliche Entwicklungen. Und ja, die Stummfilme selbst sind natürlich einfach faszinierend. Da gibt es die ganze Bandbreite von Experimentalfilmen, Liebesfilmen, ganz konventionelle Filme, viel Trash auch. Es gab eine Massenproduktion an schnell konsumierbaren Filmen, auch alles vergleichbar mit heute. Und diese ganze Bandbreite kennenzulernen und auch vertonen zu dürfen, das ist einfach eine tolle Arbeit.
Und das heißt, früher, wenn ich quasi in den Stummfilm bin, also war der dann wirklich immer stumm oder waren da immer Live-Musiker, die das untermalt haben?
Also der Stummfilm war nie stumm, weil wenn man das einmal erlebt hat, wie das ist, in einem dunklen Saal zu sitzen, wo ein Film vorgeführt wird und es ist Stille, das ist wahnsinnig bedrückend. Das macht richtig Angst. Und wenn man sich das vorstellt, dass der Film an sich für die Menschen damals auch neu war, ein ganz neues Medium, dann ist ganz klar, es musste immer ein bisschen Musik dabei sein, um die Emotionen aufzufangen, zu spiegeln und zu transportieren. Und manchmal war sehr viel Geld da. Es gab ja diese riesen Kinopaläste, vor allem in Berlin, aber auch in Köln. Da gab es dann ein ganzes Orchester. Und ja, in jedem kleinen Dorf gab es eben den Pianisten, der, oder oft waren es auch die Organisten aus der Kirche, die nebenher diese Filme begleitet haben.
Also das heißt, ich habe den tatsächlich immer mit Musik gehört.
Das war immer so gedacht. Und das ist eigentlich heute auch nochmal ein interessanter Gedanke. Aktuell werden ganz viele Filme restauriert, was ganz toll ist. Und es gibt Geld eben dafür, die Filme zu digitalisieren auch, damit sie uns erhalten bleiben. Aber eigentlich ist der Film erst dann richtig restauriert und fertig, wenn es auch eine Musik dazu gibt.
Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, jetzt in die 20er Jahre und die Musik gespielt haben, haben die immer improvisiert oder gab es dann eine Partitur?
Gab es beides. Also ganz viele Filme wurden improvisatorisch begleitet, einfach weil das auch schneller geht und weil es billiger ist. Und manche Filme, die sehr kunstvoll waren, das ist aber selten gewesen, da hat sich der Regisseur dann einen Komponisten genommen und mit ihm zusammengearbeitet, dann gab es Partituren. Es gibt aber auch alle möglichen Mischformen von halb komponierter Musik und halb improvisierter Musik. Ich glaube, ich wäre damals gerne Dirigent gewesen, weil die Dirigenten haben das Orchester geleitet und manchmal eine Geste gemacht. Und jeder einzelne Musiker hat für sich dann zum Beispiel eine Note höher transponiert. Oder es gab eine Geste für Gewitter. Und da wusste jeder, was er zu tun hat, aber es war unabhängig voneinander.
Okay, aber das heißt, das wäre sogar damals interessant gewesen, auch einen Film mehrmals zu sehen, weil die Musik immer wieder anders sein
wahrscheinlich, kann. Wahrscheinlich, ja. Hätte ich gerne mal gemacht.
Ja, genau. Genau. Gibt es da viele Quellen, sodass du dir vorstellen kannst oder wir uns vorstellen können, wie das alles so war? Ist das gut hinterlassen worden, beschrieben worden?
Also es gibt eben einige Partituren, die bewahrt worden sind. Ich glaube, gerade in Düsseldorf gibt es an der Musikhochschule da einiges in der Bibliothek, wo auch diese besonderen Zeichen, von denen ich gerade gesprochen habe, die Gewitterzeichen oder Transpositionszeichen drin sind. Also so eine ganz wilde Mischung aus normalen Noten und besonderen Zeichen, die dann fast aussehen auch wie eine neue Musikpartitur.
Und wenn du jetzt das heutzutage machst, das ist ja dein besonderer Arbeitspunkt, Mittelpunkt, wie gehst du dann vor? Also guckst du, ob es Partituren gibt oder darfst du es jedes Mal neu kreieren?
Genau, ich mache das ja zusammen mit der Katharina Stassig. Wir sind MC in Stummfilmvertonung. Wir machen das seit über 20 Jahren zusammen. Und wir schauen die Stummfilme immer stumm, für die wir uns entscheiden. Und beschäftigen uns absolut gar nicht mit der Musik, die es vielleicht gab. Meistens sind es aber Filme, zu denen es auch keine Originalmusiken gibt. Sondern wir schauen immer, welche Aspekte aus dem Film uns besonders interessieren, welche Personen uns vielleicht besonders interessieren und gehen wirklich von uns aus, in welcher Form vielleicht die Emotionen bei uns ankommen. Es gibt da auch ganz unterschiedliche Arbeitsweisen. Man könnte auch hergehen und sagen, wir machen das nostalgisch. Wir versuchen uns vorzustellen, was die Leute früher empfunden haben und das zu transportieren. Wir möchten eigentlich gerne ganz authentisch von uns heute ausgehen.
Ah, das ist ja echt interessant, also wie breit dieses Spektrum ist, was ich dann damit auch machen kann. Und dann gibt es ja so Filme wie Nosferatu oder so, da gibt es eine Partitur, da macht da auch jeder, was er möchte. Es sind ja so ein paar so Klassiker gibt es ja.
Genau, es gibt von Metropolis zum Beispiel eine Originalpartitur. Genau, die könnte man so aufführen, wie sie damals gedacht war. Aber auch zu Metropolis haben wir eine eigene Musik mit der Franziska Windisch auch. Die hat den elektronischen Part übernommen, haben wir eine neue Musik komponiert.
Und ich weiß ja von dir, dass du im Moment noch an einem ganz besonderen Research- oder Rechercheprojekt arbeitest, wo du irgendwie quer durch NRW fährst. Und was machst du da genau?
Ja, ich habe von der Stadt Köln das Arbeits- und Recherchestipendium bekommen von der Sektion Musik. Dafür bin ich auch wirklich sehr dankbar, denn ich darf tatsächlich, wie du sagst, in NRW herumfahren und nach alten Stummfilmdokumenten suchen. Es ist nämlich so, dass in den Archiven, seien sie jetzt privat oder eben öffentlich, ganz, ganz viele Stummfilme schlummern, sag ich mal, die teilweise noch nicht mal angeschaut werden konnten, weil vielleicht das Material so alt ist, dass es beim Anschauen kaputt gehen würde oder man einfach noch nicht die Zeit hatte, sich darum zu kümmern. Bei manchen Stummfilmen ist es so, sie wurden schon angeschaut und auch in eine Liste eingetragen und vielleicht sogar digitalisiert. Das ist natürlich ganz toll. Aber da gibt es noch so eine ganz große Grauzone und da wollte ich mich mal mit beschäftigen, was gibt es in NRW für Filme, die auch etwas mit NRW, dem heutigen NRW, zu tun haben.
Und gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchtest du uns jetzt schon verraten, was du da herausgefunden hast oder irgendwas Markantes?
Ja, es gibt ganz viele kleine Straßen, denen man folgen könnte. Ich freue mich natürlich immer besonders, wenn ich auf Filmemacherinnen stoße. Das ist natürlich nicht so häufig, aber dann doch häufiger der Fall, als man denkt. Da war ich zum Beispiel in Münster fündig. Da gab es eine Filmemacherin, die Frau Dr. Hanisch. Von ihr sind einige Filme überliefert. Manchmal sind es nur ganz kleine Schnipsel, aber auf die bin ich besonders neugierig. Da fahre ich nächste Woche hin, um mir das anzuschauen. Und man stößt auch manchmal auf Werbefilmerinnen, die Puppen animiert haben, ähnlich wie Lotte Reiniger eben Animationsfilme gemacht hat. Also da gibt es ganz viel zu entdecken. Ich freue mich natürlich ganz besonders, weil ich in Wuppertal geboren bin, dass ich viel zum Thema Schwebebahn gefunden habe.
Oh.
Sei es ein Krimi mit einer Verfolgungsjagd mit der Schwebebahn,
cool.
Das finde ich natürlich super. Oder vom Museum of Modern Arts, das liegt jetzt nicht gerade in NRW, aber das hat ganz toll restauriert, einen Film mit mehreren Minuten Schwebebahnfahrt. Und man sieht, wie eine Stadt aussehen kann, wenn sie nicht mit Autos befahren wird. Sondern nur mit Kutschen und eben der Schwebebahn. Also da gibt es ganz viel zu entdecken.
Du hast vorhin auch noch den Werbefilm erwähnt. Da gab es dann auch Live-Musik dazu?
Dieser Film ist stumm. Jedenfalls habe ich ihn nur stumm gesehen. Aber der ist auch wirklich absolut köstlich, den würde ich auch gerne vertonen. Da geht es nämlich um eine Kopfschmerztablette und eine Schauspielerin, die einen Werbespot drehen soll für diese Kopfschmerztablette, aber sie kann es nicht tun, weil sie selber so furchtbare Kopfschmerzen hat. Und das sind wunderschön gestaltete Holzpuppen, die wunderbar animiert sind. Das ist wirklich herrlich.
Und du hast mir ja schon verraten, wer darüber mehr wissen möchte oder die Ergebnisse deiner Recherche, dass du sie, wenn ich es richtig verstanden habe, auf jeden Fall auf deine Webseite stellen
genau,
wirst.
Genau, am Ende der Recherche, das ist jetzt bis Ende des Jahres, darf ich noch recherchieren, wird das auf der Homepage veröffentlicht werden. Da kann jeder schauen, von welchen Städten und welche Themen diese Filme beinhalten und auch auf welchem Stand die Digitalisierung ist.
Und wenn es eine Möglichkeit gäbe, weiter zu forschen, dann bist du auch weiterhin dabei.
Sehr gerne, genau.
Gibt es sonst noch etwas, was du uns so stümpfeln noch mitgeben möchtest? Oder habe ich irgendwas vergessen? Oder wo du sagst, das ist vielleicht ein guter Einstieg? Oder sollen die einfach mal auf deine Seite gucken?
Genau, man kann gerne auf unsere Homepage gehen und sich einfach mal inspirieren lassen, was es alles gibt. Ich würde einfach jedem empfehlen, wenn es die Möglichkeit gibt, einen Stummfilmabend mal zu besuchen. Es gibt in Bonn ja die Bonner Stummfilmtage, wo das immer ganz magisch ist im Sommer. Open Air in den Uni-Arkaden. Man sollte das einfach mal gesehen haben, weil die Filme damals eine ganz andere Idee von Tempo hatten. Sie sind viel langsamer als die Filme heute und man hat sehr viel mehr Zeit für die Emotionen. Und ich merke immer, am Ende eines Stummfilmabends sind die Menschen ganz glücklich. Egal, was der Film war.
Wirklich?
Ja, egal, ob der spannend war oder ob er schön war, ob er lustig war. Sie sind irgendwie runtergekommen, weil es immer so viel Zeit gab, sich auf Dinge einzulassen.
Oh, das ist echt schön. Ja, genau. Wir wissen, du bist Pianistin. Du unterrichtest auch, das weiß ich. Du machst den Stummfilm und wahrscheinlich noch einiges sonst. Doch, du machst ja noch einiges sonst, das weiß ich auch. Und dann interessiert mich ja immer, wie bekommen Menschen das alles unter einen Hut? Oder wie strukturierst du deinen Tag? Oder gibt es eine Struktur? Wie machst du das alles?
Ja, also ich finde, wenn man als freischaffende Musikerin arbeitet oder als freischaffender Musiker, hat man ja immer Phasen, in denen die 24 Stunden am Tag nicht reichen. Mhm. Und man hat Phasen, in denen man sich vielleicht ein bisschen langweilen könnte. Und mit beiden muss man total gut umgehen können. Das ist gar nicht so einfach. Und in den Phasen, wo man eigentlich zu viel zu tun hat, finde ich super wichtig, dass man so Prioritäten setzt und wirklich überlegt, was ist wirklich wichtig? Was muss ich heute wirklich erledigen? Und ich gebe zu, ich mache mir da auch wirklich Listen. Wenn es wirklich so hart auf hart kommt, setze ich mich morgens hin und trinke einen Kaffee. Das mache ich alles ganz in Ruhe, finde ich auch sehr wichtig. Und dann schreibe ich mir auf, was wirklich wichtig ist und überprüfe auch nochmal, ist wirklich alles wichtig, was da steht? Und es dürfen nicht mehr Punkte werden als 8.
Mhm. 8 finde ich auch schon viel, ehrlich gesagt.
8 ist schon
also
viel.
Wenn die Post richtig abgeht.
Genau, aber für mich ist 8 wirklich so die absolute Grenze. Wenn es 9 werden, dann stimmt da was nicht. Da muss ich irgendwas wieder streichen. Und eben diese Phasen, wo man denkt, meistens ist es ja nur das eigene Denken, man hätte zu wenig zu tun, die sollte man am besten auch sehr wertschätzen und auch mal Langeweile vielleicht genießen, weil da ganz oft so kreative Impulse kommen können. Wenn man sich nie langweilt, dann entsteht oft auch nicht wirklich was Neues. Und ja, das sage ich jetzt so, das ist nicht so einfach. Das sollte man, glaube ich, immer ein bisschen trainieren.
Das glaube ich auch. Und ich glaube so gerade, also wenn ich jetzt auf mich gucke oder auch zurückblicke, ich glaube, dass mir das am Anfang sozusagen nach dem Studium auch schwerer gefallen ist, weil man ja dann immer irgendwie denkt, man muss machen, man hat vielleicht auch noch eine andere Energie. Und wie du sagst, das dann zu schätzen lernen, weil man ja auch weiß, selbst wenn es jetzt gerade ein bisschen langsam aussieht, es kommt irgendwann wieder. Mhm. Und auch dieses Vertrauen entwickeln, ne, dass, wie du sagst, diese Ideen auch kommen. Und es ist ja oft auch so, man denkt, ja cool, das wollte ich auch schon immer mal machen und so. Und ich habe das ja auch tatsächlich, wie so einige unserer Kollegen, auch in dieser lustigen C-Zeit genossen, dass ich auch, ja natürlich auch durch diese wunderbaren Stipendien, auch endlich mal so ein paar Projekte machen konnte, die ich schon immer machen wollte.
Mhm. Total,
ja. Genau. Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
Also, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter zurück. Ich erinnere mich an so ein paar Momente, wo ich Musik gehört habe oder Kunst erlebt habe, die mich nicht mehr losgelassen haben. Als ich Kind war oder Jugendliche war, habe ich irgendwann einmal durch Zufall im Fernsehen eine Übertragung gehört von Sacre du Printemps und war total hypnotisiert. Das war wirklich für mich eine Art von Musik, die ich so noch nicht erlebt hatte und auch eine Intensität, die ich so noch nicht erlebt hatte. Und ich habe ja schon erwähnt, ich bin in Wuppertal groß geworden, da gibt es ja das Tanztheater Pina Bausch. Und dann hatte ich hinterher die Möglichkeit, ich habe es sogar zweimal gesehen, einmal in Wuppertal und einmal in Berlin, diese Musik nochmal zu hören mit dem Tanztheater Pina Bausch. Und das war so ein Erlebnis. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie mich das musikalisch geprägt hat, aber das war ein absolut prägendes Erlebnis, das ich nie mehr vergessen habe. Und ein zweites Erlebnis, das hat einen ganz anderen Charakter. Da war ich im Sprengelmuseum in Hannover und bin durch den Märzbau gelaufen, durch Schwitters. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ich kenne ihn nicht, aber ich habe nächstes Jahr ein Projekt im Sprengelmuseum und dann werde ich mir das alles genau angucken. Ich höre aufmerksam zu.
Genau, dann schau dir das unbedingt an. Der Märzbau, das war eigentlich die Wohnung von Kurt Schwitters und er hat das immer weiter bebaut und immer weiter gestaltet. Und man muss sich vorstellen, dass alles weiß war. Die Oberflächen sind alle weiß und strahlen eine wahnsinnige Ruhe aus und eine wahnsinnige Schönheit. Und gleichzeitig ist es überhaupt nicht perfekt, sondern manchmal hat er auch an einer Stelle zu viel gebaut und dann war eine Ecke völlig zerbaut und dann hat er es wieder zugespachtelt. Und das hat wie ein Lebewesen einfach immer weiter gelebt, dieser Märzbau. Das werde ich auch nicht vergessen und das ist vielleicht so ein bisschen dieses eine sehr intensive, das andere sehr viel Ruhe haben. Ja, das würde ich sagen, das hat mich geprägt.
Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in dem Musikbusiness? Wie gelingt dir das?
Ja, ich glaube, das muss man fast tun. Also ich glaube, wenn man sich nicht treu bleibt, dann ist man ganz schnell ausgebrannt oder sehr unglücklich. Ich glaube, man muss wirklich versuchen zu verstehen, was die eigenen Werte sind und was man wirklich liebt an der Musik. Und davon sollte man auch nicht abrutschen.
Und was bedeutet für dich Erfolg?
Ja, ich denke, das zu schaffen. Erfolg ist, glaube ich, die Möglichkeit zu haben, Musik zu machen, Konzerte zu geben, hinter denen man stehen kann, die einem Spaß machen, mit denen man dann in Austausch gehen kann mit dem Publikum. Ich denke, das ist ein großer Erfolg.
Und gibt es etwas, was dich antreibt oder hast du eine Vision?
Ich glaube, dieser Prozess ist die Vision. Also ich hätte jetzt keine Vision zu sagen, ich möchte einmal die perfekte Stummfilmmusik schreiben. Ich glaube, dass wir uns als Menschen immer weiter entwickeln und die Musik, die wir machen, entwickelt sich auch immer weiter. Und ich bin einfach gespannt, wo die Reise hingeht.
Mhm. Ja. Ja, jetzt sind wir tatsächlich schon bei der letzten Frage. Und da möchte ich von dir wissen, welchen Tipp würdest du jungen oder angehenden KünstlerInnen gerne geben?
Junge Musiker haben, glaube ich, ganz viel von dem, was wir uns, wenn wir jetzt schon etwas älter sind oder nicht mehr ganz, ganz am Anfang stehen, was wir uns unbedingt erhalten sollten. Nämlich so diesen Wunsch, auch mit seiner Kraft manchmal über seine Grenzen zu gehen und die Lust daran, ganz viel auszuprobieren und sehr viel zu lernen. Ich würde mir wünschen, dass wir so gegenseitig voneinander Tipps holen. Und ich könnte mir vorstellen, ja, wenn ich unbedingt einen Tipp geben sollte an junge Musikerinnen, dass sie, wenn sie Erfolge haben, die ganz arg feiern und wenn sie scheitern, was sie auch auf jeden Fall irgendwann mal tun werden, dass sie freundlich zu sich sind und sich das einfach anschauen, was schiefgelaufen ist und auch versuchen, etwas daraus zu lernen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Liebe Dorothee, ich sage vielen lieben Dank, dass du hier bei mir warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.